Börsenradio Network AG.
Marc Friedrich, Finanzbuchautor, siebenfacher Bestsellerautor, sogar jetzt in der Zwischenzeit Honorarberater und Gründer des Investmentbriefs Friedrich.Report.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hi Marc, servus.
Servus Peter, schön dich zu sehen und zu hören.
Bitcoin, 72.000 US-Dollar. Was sagt das über die Wirtschaftskraft der Welt aus?
Es zeigt vor allem auf, dass alle Fiat-Währungen, alle Papierwährungen auf einem Allzeittief sind und dass die Menschen immer mehr das Vertrauen verlieren in die Papiergeldwährungen. Und der Untertitel von meinem neuen Buch ist ja auch, warum unser Geld stirbt. Und das ist ein Indikator, weil nicht nur das digitale Gold ist auf einem Allzeithoch, sondern auch das Gold generell. Und wir sehen eine Flucht in Sachwerte. Und deswegen, ja, es zeigt auf, dass wir Probleme haben, dass wir eine Akkumulation von Krisen sehen und die Menschen Sicherheit suchen.
Thema Gold. Gold so hoch wie nie, Richtung 2200 US-Dollar. Du hast es gerade angesprochen. Die Börsen stehen auch so hoch. Rekorde. Habemus 18.000 und KI-Rallye. Nicht alle Aktien laufen gut. Okay, das wissen wir. Aber warum ist dann auch Gold so gestiegen? Normalerweise passt es ja nicht zusammen. Entweder steigt die Börse, die Indizes oder dann ein anderer Sachwert, typischerweise Gold.
Ja, du hast vollkommen recht. Eigentlich sind hohe Zinsen, die wir ja momentan haben, Gift für Gold, eigentlich auch für Tech-Werte, als auch natürlich für Bitcoin. Aber wir sehen eine Abkoppelung. Warum? Weil erstens haben wir eine neue Zeitrechnung, meiner Ansicht nach. Geopolitisch ist einiges aus den Fugen geraten. Aber wir haben natürlich enorme Liquidität an den Seitenrändern, weil erstmalig durch den Corona-Crash hatten wir nicht nur die Notenbanken, die das System mit Geld geflutet haben, sondern auch auf fiskalischer Seite wurden ja Checks rausgeschickt, Inflationsprogramme gestartet und da haben wir von beiden Seiten so viel enorme Liquidität gesehen, dass die jetzt natürlich die Märkte nach oben treibt. Und da muss ich ganz klar sagen, the trend is your friend. Natürlich haben wir Bubble Territory erreicht. Natürlich sind die Bewertungen teilweise jenseits von Gut und Böse. Aber wir wissen ja, der Markt kann länger irrational sein, wie der Short-Seller irgendwie liquide sein kann. Und aus dem Grund, the trend is your friend. Die Party kann noch lange weitergehen, weil wir sehen, Reverse Repo hat noch einiges an ein paar hundert Milliarden Dollar, die zur Verfügung stehen. Und jetzt wurde ja am 11. März das BTFP-Programm der Fed, also Bank Term Funding Program, beendet. Und das kann natürlich sich in den nächsten Wochen dann auch negativ auswirken auf die Liquiditätslage der Banken und der Finanzwelt. Und darauf muss man achten. Also immer die Geldmenge anschauen, immer die Liquidität anschauen, die ist der Treiber von solchen Hossen.
Bitcoin, wenn wir es runterbrechen, rein analytisch, das ist ja was, was eigentlich keinen Wert hat. Darüber können wir gleich diskutieren. Also ein Non-Valeur.
Ja, dahinter, da musst du mich schon räuspern.
Ja, ja. Aber dahinter stecken keine Fabriken, keine Produkte, die einen Wert haben. Ich meine, das würde man spätestens dann merken, wenn es entweder die Politik abschaltet oder durch ein Strom- oder IT-Problem nicht mehr funktionieren sollte. So eine Tesla-Fabrik kann ja wieder arbeiten, wenn Strom ist, Bitcoin auch. Trotzdem wird mit Bitcoin spekuliert. Jeder darf ins Spielcasino, könnte man argumentieren. Bitcoin Flash Crash, am Morgen vielleicht 88 US-Dollar wert, übermorgen nur noch 22.000 US-Dollar. Letzte Woche BitMEX 8.900 US-Dollar runter. Das ist doch schon wie eine Tulpenblase. Ich meine, der erste Börsencrash der Weltgeschichte 1637 und Bitcoin, ist schon ein bisschen was Ähnliches dran, oder?
Nein, ganz und gar nicht, Peter. Und deswegen habe ich dieses Buch ja geschrieben, die größte Revolution aller Zeiten, weil genau diese Mythen, diese Legenden da draußen rumschwirren und natürlich Bitcoin immer wieder diskreditiert wird mit falschen Annahmen, mit Behauptungen, auch teilweise wirklich mit bösartigen Lügen. Und die Tulpenzwiebelblasen zum Beispiel ist ein ganz beliebtes Argument gegen Bitcoin, aber die war ja einmalig, ne, und wir hatten eine verderbliche Ware und Bitcoin hätte jetzt schon die vierte Blase eigentlich, weil wir den vierten Bullenmarkt sehen und ist immer wieder stärker aus den vorherigen Krisen rausgekommen. Wir sehen, der Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wir sehen auch bei den hohen Preisen haben die Hodler, die Bitcoin-Maximalisten, nicht verkauft, weil Bitcoin ist das einzige grenzenlose dezentrale, also ein Geldsystem, was Staat und Geld trennt, System. Vor allem ist es auch ja nicht in der Hand von Notenbanken oder der Politik, beziehungsweise ist es das einzige Gut, digitale Gut, was wir auch wirklich endlich benennen können, weil wir wissen einfach, durch den mathematischen Algorithmus ist im Jahr 2140 bei knapp 21 Millionen Einheiten Schluss. Wir wissen nicht, wie viel Geld die Fed oder die EZB noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber bei Bitcoin können wir definitiv das Ende benennen. Und das ist schon gigantisch. Und deswegen all diese Mythen wie, ja, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie Kroatien, verwenden nur Verbrecher, Steuerhinterzieher, all diese Mythen habe ich ja im Buch ausgehebelt mit Daten und Fakten. Ich habe sogar geschrieben, dass Bitcoin das Klima rettet und eigentlich der grüne Engel ist.
Warum ist Bitcoin der grüne Engel?
Ja, weil immer alle sagen, ja, es verschwendet Energie und so weiter. Aber erstens müssen wir uns die Frage stellen, was ist uns ein gerechtes, demokratisches, menschliches Geldsystem wert, was global ausgerollt werden kann und was nicht nach 80 bis 100 Jahren wieder in Verarmung, Hyperinflation, Krieg und Revolution endet. Ja, das ist die erste Frage. Zweitens hast du ja Energie und Zeit, die du im Bitcoin speicherst. Und drittens siehst du, dass Bitcoin 56% der Energie, die es benötigt, um diesen Mining-Prozess voranzutreiben, aus erneuerbaren Energien generiert. Also die Miner haben ja den größten Kostenblock mit der Energie und natürlich haben die ein Eigeninteresse, dass dieser Kostenblock relativ gering ist. Und null ist natürlich Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft und so weiter. Und deswegen haben wir in diesem Sektor den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien. Und die Mining-Unternehmen investieren verdammt viel Geld, damit es auch weiter ausgebaut wird. Deswegen ist es der grünste Sektor eigentlich generell und damit ein Vorreiter, weil er auch gestrandete Energie teilweise nutzt, die normalerweise sonst sinnlos verpuffen würde.
Am letzten Wochenende war ich in München auf dem Börsentag. Und der war super besucht, neue Location, richtig voll. Also DAX 18.000, volle Säle, kann man etwa vergleichen. Spannend ist, da ist eine komplett neue Generation da. Also früher bei der Invest war ja ähnlich vergleichbar, da waren die ab 50 älteren, 65-Jährigen. Und dann gab es so eine richtige Lücke
Ja.
zwischen 30 und 50. Und jetzt kommen die Jungen nach. Was aber auch spannend war, bei unserem Nebenstand war so eine Hostess, die Broschüren verteilt hat. Das ist ja die Aufgabe der Hostess, Broschüren verteilen. Dann fing sie dann an zu erzählen, ja, sie müsste jetzt auch mal mit Börse anfangen und Bitcoin und bla bla bla. Und diese Gespräche habe ich ähnlich immer wieder erlebt. Die junge Generation, die krallt sich nur an Bitcoin fest, wo man dann erstmal sagt, hey, hast du überhaupt ein Depot? Hast du schon mal einen ETF-Sparplan? Weißt du eigentlich, wie man eine Aktie kauft? Also ich sehe schon eine Gefahr, dass sich zu viele nicht richtig damit beschäftigen und sehen dann so einen Hype drin, sagt, ah, oh, ich muss jetzt Bitcoin kaufen. Sagt, hey, Mädel, mach dir erstmal einen Finanzplan überhaupt. Was sind deine Ziele? Also da muss man, glaube ich, auch gewisse Menschen bremsen, dass sie sagen, du brauchst erstmal das ist meine Meinung, dass man erstmal sagt, du brauchst eine grundlegende Finanzausbildung und dann darfst du auch gerne mal ein bisschen mit Bitcoin arbeiten.
Bin ich absolut bei dir. Deswegen mache ich ja finanzielle Intelligenz in Form von meinen Vorträgen, aber auch natürlich auf meinem YouTube-Kanal und natürlich mit meinem siebten Buch jetzt. Und es wird ja auch gut angenommen, sonst wäre es ja nicht seit 7 Wochen in der Bestsellerliste, obwohl es ja ein schweres Thema ist wie Geldsystem, Geldgeschichte, Inflation, digitaler Euro, Bitcoin, Gold, Aktien und so weiter. Aber du, ich finde, egal welche Brücke die Menschen, vor allem die jungen Menschen nehmen, um sich mit Finanzen zu beschäftigen, jede Brücke ist mir recht. Der eine kommt vielleicht über Kryptowährungen rein, der andere über einen Bausparvertrag. Der dritte über Aktien. Deswegen, egal wie, Hauptsache, sie beschäftigen sich mit diesem essentiellen Thema, weil wir alle arbeiten ja eigentlich, um Geld zu verdienen und tauschen dafür das Raste und Wertvollste ein, was wir besitzen, nämlich unsere Lebenszeit. Und dann kümmern wir uns aber gar nicht mehr um die Anlagen, ne? Und dann wundert man sich, Altersarmut, oh, die Versicherung zahlt doch nicht so viel aus, wie ich erwartet habe und so weiter und so fort. Und uns fehlt finanzielle Intelligenz. Wir haben digitale Intelligenz, ne? Die 12-Jährigen können schon TikToken machen, Videos können abmischen, KI und so weiter, aber kaum einer weiß, wie Geld eigentlich entsteht. Kaum einer weiß, wie er sinnvoll für sein Geld ja anlegen kann oder was der Aktienmarkt überhaupt ist. Und da habe ich versucht, auch mit dem Buch, mit meinen Videos natürlich in die Bresche zu springen, um die finanzielle Intelligenz voranzubringen, weil wir haben so viele finanzielle Analphabeten. Und ich fordere nach wie vor, auch von unserer Hampelregierung, dass wir endlich ein Schulfach implementieren ab der 5. Klasse, nämlich Finanzen und Geld, damit wir endlich wissen, wie kann man Geld anlegen und brauche ich dazu überhaupt die Bank und wie kann ich die Altersvorsorge betreiben, weil es ist. Wir sind immer noch leider ein Entwicklungsland, wenn es um Aktienanlagen geht oder generell um Investments. Und das muss sich ändern. Wir müssen wieder mündige Bürger, aber auch mündige Investoren haben.
Ja, Daumen hoch, da bin ich bei dir. Wir brauchen
Danke.
mit Sicherheit so ein Schulfach. Du hast es dein Buch immer wieder schon mal angesprochen. Du hast das zusammen mit Finanzstratege Florian Kössler geschrieben. Wer ist Florian Kössler?
Ein Mitarbeiter von mir in der Honorarberatung, sehr kluger Kopf, war Pokerweltmeister, also kann auch analytisch sehr gut denken, hat frühzeitig genauso wie ich Bitcoin entdeckt. Das hat uns auch zusammengebracht, die Research zu Bitcoin und berät Kunden bei mir in der Honorarberatung. Genau, und zusammen haben wir dann dieses Buch in 2,5 Jahre Arbeit geschrieben und es ist wirklich ein Mammutwerk geworden, weil es war ein Herzensprojekt meiner Seite aus und ich habe noch nie länger für ein Buch geschrieben. Und wir hatten 1500 Seiten, haben es dann zusammengedampft auf 600, weil wir wollten erstmalig erklären, warum Geldsysteme immer scheitern und natürlich auch Bitcoin. Das alles natürlich auch verständlich erklären und auch natürlich, wie lege ich an, kaufe ich Gold, Aktien, auf welche Parameter muss ich achten? Es ist wirklich eigentlich ein zeitloses Nachschlagewerk geworden und der Erfolg gibt mir natürlich recht und ehrt mich ungemein. Vor allem auch die Rezensionen sind natürlich gigantisch und da hat sich die ganze Arbeit dann tatsächlich gelohnt, wenn man jetzt in der 4. Auflage schon ist.
Okay, 600 Seiten, ein Dampfen in ein paar Minuten, Interview mit dem Börsenradio, das ist natürlich schwierig. Versuchen wir es trotzdem mal. Die Kernaussage, du sagst es ja schon immer, seitdem wir, ich glaube seit 15 Jahren, jetzt Interviews führen, das mit den Schulden und dem Finanzsystem geht nicht gut, Kurzform. Ja. Und wir wissen ja auch schon, dass allein in den letzten 100 Jahren nur in Deutschland jetzt 5 oder, wenn man es genau nimmt, 4 Währungsreformen in Deutschland gab. Wann kommt die nächste? Also wo ist das größte Problem?
Die nächste Währungsreform kommt definitiv. Momentan versucht die EZB natürlich, das auf die digitale Ebene zu hieven in Form des CBDCs, des digitalen Euros. Und es ist dann auch nur eine verschleppte Insolvenzverschleppung, eine weite Währungsreform. Und ich habe mir einfach mit Florian gemeinsam die Mühe gemacht, einfach mal in den Rückspiegel der Geschichte zu schauen, und zwar 2000 Jahre Geldgeschichte, und haben uns überlegt, warum scheitert Geld immer und immer wieder. Interessanterweise, Geld stirbt nach 80 bis 100 Jahren jedes Mal, also die Lebensspanne eines Menschen ungefähr. Und Problem ist, egal ob Monarch, Diktator oder demokratisch gewählter Politiker, irgendwann ja, werden sie dem Sozialismus treu und drücken auf den Geldpresseknopf, machen Münzverschlechterungen oder drucken Geld und inflationieren so das ganze Geldsystem, weil sie Wahlversprechen finanzieren wollen, weil sie Kriege finanzieren wollen, immer das gleiche Spiel. Und ich glaube, das Gleiche hat der Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, auch so gesehen, hat gesagt, okay, wir müssen das schwächste Glied der Kette, derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Geldsysteme immer wieder scheitern und die breite Masse enteignen und in Armut schicken und auch Kriege und Revolutionen dadurch entstehen, müssen wir rausnehmen. Und er hat aus seiner Gleichung, hat er den Mensch rausgenommen. Und siehe da, jetzt haben wir ein dezentrales System, was zum allerersten Mal Staat und Geld trennt. Und deswegen bin ich so bullisch, weil es ist hartes Geld, genauso wie Gold ist es tatsächlich Geld, weil es auch diese Wertspeicherfunktion inne hat. Und es ist eine friedliche Revolution, weil, ich meine, die größte Revolution aller Zeiten ist ja wohl Geld, weil Geld ist das, was die Welt bewegt, und Geld regiert die Welt. Und jetzt siehst du da auf einmal, dass wir weltweit das gleiche Geldsystem haben. Da gab es kein Gesetz oder kein Dekret. Alle haben ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und das ist schon sehr verwunderlich, ne? Also man kann sich nicht einigen, Steueroasen weltweit zu schließen oder Korruption zu bekämpfen oder Drogenhandel. Aber im Geld hat es geklappt. Und so könnte auch Bitcoin tatsächlich sich aus freien Stücken wie eine Graswurzelrevolution den Weg nach oben bereiten und eine friedliche Revolution initiieren.
Wenn man deine Shorts zum Beispiel auf YouTube eingespielt bekommt, dann hast du viele politische Themen. Also es geht von Kriegsrhetorik, Regierung-Bashing, grüne Transformation, Ampelregierung nanntest du sie vorhin. Was waren denn für dich, und du führst ja auch viele Interviews, die zwei wichtigsten Interviews im letzten Jahr mit den wichtigsten Aussagen?
Definitiv Dieter Nuhr, fand ich sehr spannend und auch polarisierend und hat einfach auch den Diskurs wieder gezeigt, weil es ist wichtig, mit Menschen zu sprechen. Und ich mag die dann sehr gut, wir sind gute Freunde. Und trotzdem, dass man sich auch noch auf Augenhöhe auseinandersetzen kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Weil das ist für mich gelebte Demokratie und Pluralismus. Deswegen war das eines der Highlights definitiv. Und natürlich waren alle Interviews gut, klar. Also auch das mit Sarah Wagenknecht und so weiter. Und das andere, was ich sehr spannend fand, war mit dem amerikanischen General, Colonel Douglas MacGregor, der einfach damals schon prognostiziert hat, was jetzt genau passiert ist in der Ukraine. Und das war schon sehr erschütternd, hätte ich damals auch nicht geglaubt. Aber er hat eigentlich genau das prognostiziert, was momentan passiert, dass die Russen Fortschritte machen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, dass die Armee sich zurückziehen. Ja, und das ist schon sehr, sehr, sehr traurig leider. Aber ja, warum, ich meine, ich mache das ja ohne Not, ne? Also warum positioniere ich mich zu Themen, weil ich erstens Bürger dieses Landes bin, weil ich unsere Demokratie in Gefahr sehe, und zwar von rechts und von links, teilweise sogar von der eigenen Regierung, ne? Weil ich die Politik auch nicht mehr nachvollziehen kann und weil ich einfach Angst habe, dass wir abdriften und weil die Gesellschaft gespalten ist. Und ich sehe es als meine bürgerliche Pflicht und als meine demokratische Pflicht an, natürlich die Sachen auch anzusprechen, auch wenn sie unbequem sind, auch wenn ich Gegenwind bekomme. Aber ich glaube, es ist wichtig, Mut zu beweisen, Rückgrat zu beweisen und versuchen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und deswegen nehme ich mir auch Themen an und spreche dann mit Experten aus den Bereichen Gesundheit, Gesellschaft, Politik und so weiter, um einfach ein Gesamtbild zu bekommen. Weil Peter, es ist ja essentiell, wenn du dich richtig finanziell aufstellen willst, musst du ja das Gesamtbild sehen. Du brauchst alle Puzzleteile, um ein Gesamtbild zu erhalten. Und da zählt Geopolitik rein, Gesellschaft, Gesundheit genauso, weil ohne Gesundheit ist alles nichts natürlich. Und so versuche ich mir halt ein gesamtes Bild zu machen, um dann auch die strategisch richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann kommen halt auch für viele unpopuläre Aussagen zustande, wie zum Beispiel, dass ich halt genau in das investiere, was die Grünen hassen. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe früher Grün gewählt, aber die Grünen, die ich früher kannte, waren für Frieden und nicht für Krieg. Und jetzt, wenn du sagst, du bist für Frieden, bist du böse, und diejenigen, die für Krieg sind, sind die Guten. Und da merkt man einfach, wir sind in diesem Paradigmenwechsel, und den habe ich im Buch sogar erklärt. Da habe ich die 5 wichtigsten Zyklen aufgezeigt, und siehe da, es passt wie die Faust aufs Auge. Also diese Kriegsrhetorik kommt nicht von ungefähr. Immer am Ende eines Geldsystems, eines Zyklus, wird natürlich Krieg als eine favorisierte Lösung gesehen, um von der eigenen Inkompetenz abzulenken.
Eigene Inkompetenz. Oh ja, wir haben ja ganz viele Vorstandsinterviews hier bei Börsenradio, und dann Nicht alle Vorstände sind offen und sagen das, was sie denken, im Interview. Manchmal erst muss die Aufnahme beendet sein und dann sprechen sie. Und deutsche Wirtschaft leidet schon extrem unter der momentanen Regierung. Also man hat so den Eindruck, die Bundesregierung schafft Deutschland irgendwie ab wirtschaftlich momentan. Das ist ganz extrem und ganz viele Arbeitsplätze gehen leider verloren und leider ins Ausland. Das ist eigentlich eine kommende Katastrophe. Die merken wahrscheinlich erst die neuen Generationen, die Jüngeren, die so viel Euphorie in die neue Regierung gesteckt haben, die merken das wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren, wenn dann alle spätestens ihre Konten geplündert werden.
Ja, interessanterweise, Peter, habe ich das ja schon vor 2 Jahren, als die Ampelregierung ins Amt kam, prognostiziert und vor einem Jahr nochmal wiederholt und es gab scharfen Gegenwind. Pessimist, Crash-Prophet, sieht alles so negativ und jetzt haben wir den Salat. Es geht mir nicht darum, Recht zu behalten, sondern es geht mir darum, einfach in einer pluralistischen Demokratie Sachen anzusprechen, die wichtig sind, ohne diffamiert zu werden. Und ich wurde zum Beispiel zu NTV, werde ich nicht mehr eingeladen. Dann habe ich gefragt, wieso, ja, an ihren Aussagen wegen ihrer Person, bla bla. Also wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt in der DDR oder was? Oder im Dritten Reich wieder, dass wir nicht mehr das sagen darf, was Realität ist. Ne? Also weil die Realität wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Da bin ich ganz bei dir. Und es war einfach ein Gehirnfurz, perfekt funktionierende Atomkraftwerke abzuschalten. Und nur weil ich gesagt habe, hey, ich bin dagegen, war ich gleich fossiler Lobbyist. Ja, also es gibt keine Diskussionsmöglichkeit mehr. Es gibt nur noch dann Phrasenbashing und Diskreditierung und Stigmatisierung und man wird in eine Schublade abgestempelt. Und ich meine, es war absehbar, dass wir jetzt Deindustrialisierung sehen. Wir sehen Unternehmensinsolvenzen auf einem Allzeithoch fast schon, ne? 10-Jahres-Hoch. Wir sehen, dass Unternehmen wie Stihl nicht in Deutschland bauen, sondern sogar im Hochlohnpreisland Schweiz.
In der Schweiz, wie absurd
ist das? Stihl kommt aus meiner Heimat, hier aus Waiblingen, ja, und die sagen, ach nö, Deutschland ist zu teuer, ich gehe in die Schweiz. What? Wenn die sagen würden, Polen, okay, aber Schweiz. Ich meine, wenn jetzt nicht diese Hampel-Regierung aufwacht, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Weil wenn die so weitermachen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn natürlich Populisten immer stärker werden, weil das sind die größten Wahlkämpfer der Populisten, unsere jetzige inkompetente Regierung. Und wenn man jetzt nicht mehr sagen darf, dass die inkompetent ist und es sogar fast an Majestätsbeleidigung krankt, ja, oder leidet und Angst haben muss, dass man irgendwie vor Gericht gezogen wird oder eine Hausdurchsuchung bekommt, liebe Leute, also wenn jetzt nicht die Letzte auffällt, dass hier was falsch läuft, dann weiß ich nicht, was es für eine Zukunft geben wird.
Also das überrascht mich auch, da bin ich bei dir. Hätte nie gedacht, dass von der linken Seite, dass ich irgendwann sagen würde, hey, Moment, eine Gefahr gegen die Demokratie kommt von links.
Ja, du, ich komme aus dem linken Lager, ja. Also ich war früher Punk und habe mich da engagiert und alles, ja. Und ich habe mit Freunden, mit denen ich jahrelang befreundet war und die auch sehr links kultiviert sind, die früher in der Hausbesetzerszene waren und so weiter, ja, das sind für mich jetzt in der Zwischenzeit die linken Nazis, weil du kannst mit denen nicht mehr reden. Also die waren früher gegen Konzerne, gegen den Staat, gegen die Institution. Und jetzt auf einmal, also vor allem seit Corona, glauben sie alles, was der Staat sagt, haben sich 58 Mal impfen lassen. Ich meine, jeder wie er will, gell, bin ich völlig okay. Finden die Politik super, würden alles unterstreichen, finden Konzerne super. Und dann denke ich auch voll, ey, wer hat euch das Gehirn gewaschen? Früher wart ihr so skeptisch gegen alles und auf einmal seid ihr die größten Fans dieser Regierung. Ne? Gut, ist ja natürlich jetzt auch, weil ihre Buddies in der Regierung sitzen, von den Grünen und von den Linken. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Als jugendlicher Mensch ist man wahrscheinlich immer Sozialist, ja. Aber jetzt weißt du einfach, Sozialismus hat noch nie funktioniert. Und jetzt bin ich großer Anhänger der österreichischen Schule. Und Sozialismus führt immer zu Armut und zu Niedergang und zu Störung. Und das hat halt seit 2000 Jahren sich immer und immer wieder bewiesen. Auch das zeige ich im Buch natürlich auf. Kapitalismus hat in den letzten 250 Jahren den Wohlstand verhundertfacht und die Weltbevölkerung verzehnfacht und die Lebenserwartung massiv ausgebaut. Ne? Und deswegen ist es natürlich klar, wenn die jetzt Degrowth wollen und Atomwerke abschalten und die Industrialisierung wollen, ist es das Ziel, dass wir wieder im Mittelalter zurück sind. Deswegen haben wir ja auch schon überall Windräder stehen.
Ja, schließen wir das Politikthema ein bisschen ab. Also was zumindest feststeht ist, und das die Erkenntnis sieht man anscheinend nicht bei den Grünen und bei der SPD, sie sind der Steigbügelhalter, die jetzige Regierung ist der Steigbügelhalter für einen Rechtsruck, was eigentlich auch sehr schade ist.
Ja, klar ist es schade, aber entweder ist es gewollt oder sie sind einfach doof, ja. Und die Menschen wählen ja aus Protest. Ich bin überzeugt, dass diejenigen, die jetzt irgendwie rechts wählen, nicht diejenigen sind, die auch daran glauben, sondern die wollen der jetzigen Regierung oder der Politik nur einen Denkzettel verpassen. Ich habe jetzt keine Angst, dass wir morgen im Vierten Reich aufwachen. Dafür haben wir, glaube ich, aus der Geschichte viel zu viel gelernt. Aber auf der Gegenseite muss ich sagen, dass die Linken sich massiv radikalisiert haben und dass auch gar keine Diskussion mehr möglich ist und dass diese Cancel Culture brandgefährlich ist für unsere Demokratie. Und diese Cancel Culture kommt vor allem aus der linken Ecke, muss ich ganz klar sagen. Also auch wenn ich da voreingenommen bin, weil ich da beheimatet war. Aber das macht mir große, große Sorgen, dass nicht mehr mit allen gesprochen wird. wird, weil der ja irgendwie vielleicht mal skeptisch war gegenüber der Regierung oder zur Impfung was gesagt hat, oder zum Lockdown und so weiter. Aber all die Sachen, zum Beispiel wegen dem Lockdown, haben sich ja bewahrheitet. Wir wissen ja alle, dass es nicht die richtige Lösung war. Schweden gibt es immer noch und die Impfung war doch nicht die beste aller Zeiten und so weiter. Und deswegen mache ich mir schon Gedanken um die Demokratie und um die Gesellschaft. Aber wir müssen einfach wieder aufeinander zukommen. Und ich befürchte tatsächlich, also wir haben es ja auch gesehen, was ich wirklich auch grandios, skandalös fand, war natürlich diese Korrektivgeschichte, wo ich einfach sage, wie dumm seid ihr eigentlich, da was zu fabrizieren, um die Oppositionspartei klein zu machen, damit dann die Millionen Menschen auf die Straße gehen und eigentlich instrumentalisiert werden durch den Staat. Und letzten Staatsdemonstrationen habe ich erkannt, bewusst, während der DDR-Zeit. Ne? Und das ist schon krass, wie, mit welchen Mitteln man jetzt bereit ist zu kämpfen, um. Ja, man sagt ja, man möchte die Demokratie schützen, aber meiner Ansicht nach ging es nur darum, die Ampel zu schützen.
Ja, und was bei dieser Demonstration, wenn wir schon in der Diskussion sind, was ich gefährlich fand, ist diese Vermischung von Demonstration gegen rechts oder rechtsradikal. Also da wurde ganz bewusst es vermischt, rechts und rechtsradikal, also ganz bewusst nicht getrennt. Weil rechts ist ja ganz normal. Also im Parlament links sitzen die Linken und rechts sitzen die Rechten, also CDU, CSU. Und es wurde immer gegen rechts demonstriert und nicht gegen
Genau. Also
rechtsradikal.
man möchte dieses, da geht es ums Overton-Fenster, es geht darum, praktisch das Nudging voranzutreiben, das Narrativ so zu manipulieren, dass alles, was praktisch rechts von den Grünen ist, schlecht ist. Das ist die Idee, das ist die Intention. Deswegen hat man erst Rechtsextremismus gesagt, irgendwann rechts. Und in der Zwischenzeit bist du ja schon rechts, wenn du sagst, oh, übrigens, ich hatte Bio-LK in Baden-Württemberg und ich weiß, es gibt nur zwei Geschlechter plus eine Mischform. Und dann bist du schon Nazi. Und allein, dass das schon möglich ist, zeigt doch, dass wir eigentlich am Ende der Diskussionskultur sind, der Debattenkultur sind. Oder dass du halt, ja, naturwissenschaftliche Gesetze nicht mehr anerkennst. Ne? Also, es ist einfach absurd, wenn Fakten ignoriert werden. Genauso, wenn es um Energiepolitik geht und so weiter, dass es gleich eine Majestätsbeleidigung ist, wenn man es wagt, was zu kritisieren, was aber physikalisch gar nicht anders möglich ist und so weiter. Also gibt es ja genügend Beispiele. Ne? Und dahingehend bin ich ganz, ganz bei dir. Es ist eine brandgefährliche Entwicklung und für mich war das ein reines Framing, Nudging der Öffentlichkeit, auch eine eigentlich eine Vergewaltigung der Öffentlichkeit zur Instrumentalisierung, dass man jetzt sagt, okay, ihr dürft die AfD nicht wählen oder die Werteunion oder das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung dahingehend, dass wir jetzt, ich hatte so das Gefühl, es ist ein bisschen wie die Weimarer Republikzeit, ne? Also die Fragmentierung der Parteienlandschaft und dass irgendwann Linke und Rechte sich auf den Straßen wieder jagen, weil da waren ja genauso unschöne Bilder wie bei den rechten Spinnern zu sehen, dass man hier hängt AfDler und so weiter. Also sorry, da kann ich nicht mitlaufen. Das ist, ich finde es, wenn es um Gewalt geht gegen andere Menschen, egal was sie denken, egal welchen Fußballclub sie finden, hört es bei mir auf, weil ich bin Pazifist, ja. Und deswegen sehr fragwürdig, was da geschehen ist. Und ich finde, ich hoffe nur, dass die breite Masse, dass die Zuhörer auch sagen, ja, irgendwas läuft hier schief im Staat Dänemark und vor allem in Deutschland und dass wir als Bürger dieses Landes auf die Straße gehen und sagen, hey, wir wollen weder linke noch rechte Spinner haben, wir wollen wieder in den Diskurs kommen, in die Mitte kommen und dann kann man diese Regierung, kann man auch abwählen. Ne? Ob es da natürlich was Besseres gibt, wage ich zu bezweifeln in der Zwischenzeit leider, ja, aber nichtsdestotrotz, ich lebe gerne in diesem Land und wir alle haben die demokratische Pflicht, unsere Freiheiten, die wir bitter erkämpft haben, vielmehr unsere Eltern und Großeltern und auch mit Blut, ne, leider, zu verteidigen. Und zwar gewaltlos, mit Worten, mit Daten, mit Fakten, aber du kannst ja nicht mehr diskutieren, wenn du gecancelt wirst, weil du eine andere Meinung hast. Und das ist das Gefährliche und deswegen muss ich sagen, ich glaube, es war Tucholsky, der gesagt hat, die nächsten Faschisten sind die Linken. Ja?
Marc, ich bedanke mich. Wir sind bei Börsenradio natürlich am Schluss noch eine Börsenfrage, ganz klar. DAX 18.000, die Rekorde in den USA. Sogar der Nikkei ist wieder aufgewacht. Wohin soll denn diese Rallye führen? Hast du ein Bauchgefühl? Haben wir zu hohes KI-Risiko?
Also der Trend ist your friend, also solange Liquidität da ist, wie ich vorhin schon gesagt, geht die Rallye weiter. Ich habe mich jetzt natürlich, ich habe Anfang des Jahres ja in meinem Investmentbrief geschrieben, dass ich jetzt Magnificent Seven skeptisch sehe und abbaue oder absichern würde, war Gold richtig, jetzt sind es bloß noch Magnificent 2 eigentlich, ja. Und ich würde jetzt antizyklisch investieren. Also wir haben jetzt auch gerade bei Friedrich.Report haben wir Goldminenaktien, weil die historisch günstig bewertet sind, empfohlen. Rohstoffe generell. Nickel, Silber, Uran, fossile Energieträger, glaube ich, werden bombastisch laufen. Also egal ob Kohle, Gas oder Öl, all das, da haben wir einstellige KGVs und teilweise zweistellige Dividendenrenditen. Ich glaube erstmal, wir werden weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben. Allerdings erwarte ich in diesem Jahr doch noch eine deutliche Korrektur, die man dann auch langfristig antizyklisch nutzen kann. Für mich wird einer der Knackpunkte sein, sobald die Fed tatsächlich die Zinsen senkt, ist es ein Warnsignal, weil dann wissen wir, dass was im Finanzsystem in Schieflage geraten ist. So war es in den letzten 30 Jahren immer. Und dann sollte man sozusagen erstmal auf der Cash-Seite stehen, um dann aber auch wieder bei den Tiefs dann günstig einzusammeln für den nächsten Hype. Weil wenn die Zinsen senken, werden wir dann mittel- bis langfristig natürlich neue Rekordsphären erreichen. Das wird dann so ein richtiges Blow-off-Top werden, was wir jetzt teilweise auch schon gesehen haben. Also dahingehend, ich würde Richtung Rohstoffe investieren, Emerging Markets als auch Dividendentitel, fossile Energieträger und Tech würde ich abbauen. Bitcoin würde ich sowieso bei jeder Korrektur kaufen, weil wir im Bullenmarkt sind. Das sind Korrekturen von 10, 20, 40% ganz normal. Der Trend ist auch hier your friend. Und solange die Liquidität vorhanden ist, werden wir auch DAX 20.000 sehen.
Marc, danke.
Peter, sehr gerne, jederzeit gerne wieder. Dankeschön.
Der Börsenpodcast.